Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die eidgenössische Atomaufsicht ENSI ist unabhängig, sagt ein externer Bericht. Was aber nicht heißt, dass alles gut ist. Dazu auch das Tagesgespräch um 1 mit ENSI-Ratspräsidentin Anne Eckhardt. Zankapfel Unternehmensbesteuerung. Die EU gibt der Schweiz mehr Zeit für akzeptable Vorschläge. Nach 3 Tagen in Schnee und Eis auf den Straßen Russlands hat sich ein Riesenstau endlich aufgelöst. Und Luigi Bersani heißt der Spitzenkandidat des Mitte-Links-Bündnisses in Italien. Ein Porträt des 61-Jährigen. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Das Eidgenössische Inspektorat für die Nuklearsicherheit, das ENSI, sei unabhängig. Zu diesem Schluss kommt eine externe Untersuchung im Auftrag des ENSI-Aufsichtsrates. Dieser unterstreicht, die Abklärungen zeigten, dass die Aufsichtsbehörde ihre Funktion wirkungsvoll ausüben könne. Der ENSI-Rat betont, das Inspektorat werde auch nicht durch die NAKRA beeinflusst, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Bei Protokollen, Berichten und Gutachten solle die NAKRA aber nicht mehr vor allen anderen interessierten Kreisen ihre Stellungnahme abgeben können. Die Finanzminister der Europäischen Union wollen die Diskussion mit der Schweiz über die Besteuerung der in- und ausländischen Unternehmen weiterführen. Das zuständige Verhandlungsgremium hält es für wichtig, dass alle Bedenken der EU berücksichtigt werden. Es erwartet weitere konkrete Fortschritte bis Mitte nächsten Jahres und behält sich auch ein anderes Vorgehen vor. Die zuständige Fachgruppe hält in einem Bericht fest, die Diskussion mit der Schweiz sei intensiver geworden. Die EU fordert, dass die Gewinne ausländischer Holdings mit Sitz in der Schweiz nicht tiefer besteuert werden als die Gewinne von Schweizer Unternehmen. Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz dürfte sich 2013 verlangsamen. Zu diesem Schluss kommt der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Er rechnet im nächsten Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts um 0,6%. Im laufenden Jahr sind es 0,9%. Die Arbeitslosigkeit werde aber tief bleiben, so Economy Suisse weiter. Wegen der harten Sparmaßnahmen und geringen Investitionen rechnet die griechische Notenbank mit einem weiteren Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Sie geht im nächsten Jahr von -4 bis 4,5% aus. Seit Beginn der Krise sei das Bruttoinlandprodukt um gut 20% gefallen. Die Lage sei ähnlich dramatisch wie nach dem Zusammenbruch nach der Weltwirtschaftskrise 1929, heißt es im Bericht der Notenbank an das griechische Parlament. Griechenland hat die Konditionen bekannt gegeben, die für den Rückkauf von Staatspapieren gelten sollen. Dieser Rückkauf ist eine der Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit die internationalen Geldgeber weitere Milliardenkredite freigeben. Griechenland wird für den Aufkauf der Staatspapiere zwischen 30% und 40% von deren ursprünglichem Wert bezahlen. Das gibt das Athener Finanzministerium bekannt. Mit diesem Rückkauf dürfte Griechenland seine Schuldenlast um bis zu 30 Milliarden Euro reduzieren. Zuletzt hielten Privatanleger griechische Staatsanleihen im Wert von etwa 63 Milliarden Euro. Die Wohnungsmieten in der Schweiz bleiben stabil, denn der Referenzzins verharrt weiterhin auf dem Rekordtief von 2,25%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Mieter haben damit keinen Anspruch auf eine weitere Mietzinsreduktion. Der Mieterinnen- und Mieterverband betont, nur eine Minderheit der Mieter habe eine Senkung erhalten, obwohl der Referenzzinssatz in den letzten 3 Jahren von 3,5% auf 2,25% gesunken sei. Der Verband fordert die Mieter auf, aktiv zu werden und eine Senkung einzufordern. Der Hauseigentümerverband empfiehlt seinen Mitgliedern, jene Mietverhältnisse zu überprüfen, deren Mietzins noch nicht auf dem Satz von 2,25% basiert. Bernische Gemeinden dürfen in schützenswerten Gebieten sichtbare Mobilfunkantennen verbieten. Das hat das kantonale Verwaltungsgericht entschieden. Es wies die Beschwerde von zwei Mobilfunkfirmen ab. Die Schweiz gehört zu den führenden Staaten im Klimaschutz. Im Länderrating belegt sie Rang 7. Das geht aus dem neuesten Klimaschutzindex vor, der an der UNO-Klimakonferenz in Doha vorgestellt wurde. Die Ränge 1 bis 3 bleiben frei. Die Experten sind der Meinung, dass keines der untersuchten Länder genug tue, um den Klimawandel zu bremsen. Am besten platziert ist Dänemark. Noch vor der Schweiz auf Rang 6 liegt überraschend Portugal. Grund ist die Wirtschaftskrise, dank der das Land weniger CO2 ausgestoßen hat. In Russland hat sich ein 190 Kilometer langer Stau auf der Autobahn Moskau-St. Petersburg aufgelöst, nach 3 Tagen. Mehr als 4000 Lastwagen steckten fest. Die russische Regierung gab zu, dass die Behörden nicht auf den Wintereinbruch vorbereitet gewesen seien und es habe auch Probleme gegeben, die Auto- und Lastwagenfahrer zu informieren und mit Getränken und Lebensmitteln zu versorgen. Das müsse sich ändern.
12.36 Uhr hier im Rendezvous hören Sie gleich mehr zur nun bestätigten Unabhängigkeit des ENSI. Waren all die Filzvorwürfe denn einfach aus der Luft gegriffen? Dann gut ist anders. Die EU-Finanzminister sind noch nicht wirklich zufrieden mit den Vorschlägen der Schweiz, wie man hier künftig ausländische Firmen besteuern will. Dann ein alter Hase könnte Italiens neuer Regierungschef werden. Wer ist dieser Pierluigi Bersani? Vor 20 Jahren vor der EWR-Abstimmung stellten junge Männer am Fernsehen konkrete Fragen.
Die Kleinbetriebe, werden die wohl oder übel eingehen wegen der Konkurrenz aus dem Ausland oder was wird passieren?
Befürchten Sie keine Überschwemmung vom Schweizer Markt durch Billigprodukte?
Was sagen diese Männer heute, wenn sie die Sendung von damals noch einmal schauen? Und zum gleichen Thema, wie souverän ist eigentlich die Schweiz 20 Jahre nach dem Nein zum europäischen Wirtschaftsraum? All das nach Börse und Wette, bitte Miriam Knecht.
Die Börsendaten kommen von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.860 Punkten im Plus von 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 20,60 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 57. Das Wetter. Im Norden und in den Alpen beginnt es heute Nachmittag zu schneien. Gegen Abend geht der Schnee unterhalb von 1200 Metern gebietsweise in Regen über. Die Temperatur 2 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig. Es ziehen einige Wolken auf bei 8 Grad. Am Dienstag gibt es im Norden häufig Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt langsam wieder auf 400 Meter. Im Süden ist es zuerst nass, dann wird es freundlicher. Am Mittwoch bleibt es bewölkt und zeitweise schneit es. Im Süden ist es ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 4 und im Süden 8 Grad.
Ja, die Kritik war, diesen Sommer happig an der Suche nach einem Lager für radioaktive Abfälle. Es gebe Filz zwischen der Atomaufsichtsbehörde ENSI und der NAGRA, die für die Standortsuche zuständig ist. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Das hat der ENSI-Rat untersuchen lassen. Der ENSI-Rat ist sozusagen die Aufsicht der Aufsicht. Der Bericht wirft wichtige Fragen auf, auch wenn er auf den ersten Blick ein gutes Zeugnis ausstellt fürs ENSI. Caroline Arn.
Das Fazit des ENSI-Rats ist zuerst einmal gut. Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sei unabhängig und lasse sich von der NAGRA nicht beeinflussen. ENSI-Ratspräsidentin Anne Eckhardt.
Wir sind aufgrund unserer Abklärungen zum Schluss gekommen, dass die Unabhängigkeit und Fachkompetenz des ENSI gewährleistet sind.
Doch ganz so rosig ist der Bericht im Einzelnen nicht. Er hat die Vorwürfe des Geologen Markus Buser untersucht, welcher unter Protest aus der Kommission für nukleare Sicherheit ausgetreten ist, eine Art Zweitmeinungsinstanz in Sachen Atomfragen. Buser kritisierte beispielsweise, dass die NAGRA das ENSI beeinflusse, das ENSI schicke Entwürfe von Sitzungsprotokollen von Fachgruppen vorab der NAGRA und lasse sie korrigieren. Dieser Vorwurf wird in der Untersuchung bestätigt. Ebenfalls der Vorwurf, dass die NAGRA Gutachten des ENSI zuerst gelesen und korrigiert hat, trifft in einem Fall zu. Die NAGRA begründet dieses Vorgehen damit, sie wolle sachliche Fehler verhindern. Doch mit dieser Praxis hätte die NAGRA auch die Möglichkeit, inhaltliche Änderungen zu machen. Dies soll nun nicht mehr möglich sein. Anne Eckhardt.
Wir haben gesehen, dass einige Vorgehensweisen aufgezeigt wurden, die aus Sicht des Ensi-Rates nicht korrekt sind. Das betrifft die Abläufe bei Protokollen und Gutachten und haben dort auch umgehend Maßnahmen ergriffen, um diese Abläufe zu verbessern, weiter zu optimieren.
Wie stark die NAGRA in Protokollen oder Gutachten insgesamt Einfluss genommen hat, kann der Untersuchungsbericht nicht beantworten. Dazu wäre eine systematische Untersuchung vieler Protokolle oder Gutachten nötig, heißt es. Ebenfalls offen bleibt der große Streitpunkt, ob die NAGRA bereits Vorentscheidungen getroffen habe, wo ein Tiefenlager stehen könnte. Vor einigen Wochen wurden vertrauliche NAGRA-Dokumente veröffentlicht, die diesen Anschein erwecken könnten. Auch hier kommt der Bericht zum Schluss, dass diese Frage mit den vorliegenden Dokumenten nicht abschließend beurteilt werden könne. Laut Bericht soll juristisch geprüft werden, ob das ENSI die NAGRA im Streitfall überhaupt verpflichten könnte, weitere Abklärungen zu Standorten zu machen. Der ENSI-Rat will nun die Empfehlungen des Berichtes prüfen und die Abläufe optimieren. ENSI-Rat Jürg Schmid.
Wir werden sicherlich weiterhin kontrollieren, was passiert mit den Protokollen. Werden die Gespräche aufgeführt? Haben wir eine genaue Kontrolle, was für Kontakte bestehen zwischen ENSI und NAGRA? Weil dies ist ein heikles Thema.
Der Kritiker Markus Buser ist einerseits zufrieden, dass mit dem Bericht einige Schwachpunkte aufgezeigt werden konnten. Andererseits wünscht er sich eine tiefergreifende Untersuchung.
Ich denke, es wäre zweckmäßig, dass man diese Untersuchungen vertiefen würde und vor allem, dass man Prozeduren jetzt einführt, die eine wirkliche Kontrolle der NAGRA ermöglichen.
Das sagt Kritiker Marco Buse. Wir haben es am Anfang des Beitrags gehört. Generell sei die Atomaufsicht ENSI unabhängig, heißt es in der externen Untersuchung. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Sind die Filzvorwürfe damit definitiv vom Tisch?
Also der ENSI-Rat selbst behauptet, dass die Vorwürfe allesamt gegenstandslos seien. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man zu einem solchen Schluss kommen kann. Das externe Büro, das mit der Untersuchung beauftragt worden ist, betont gleich mehrmals in seinem Bericht, es wäre eine systematische Prüfung aller Dokumente oder Protokolle notwendig, um die Vorwürfe wirklich beurteilen zu können. Man hat nur einen kleinen Ausschnitt angeschaut, hatte auch nur gerade 3 Monate Zeit dafür. Der ENSI-Rat selbst begründet seine Haltung damit, die beiden ENSI-Kritiker hätten ja alles Material auf den Tisch gelegt, bloß die beiden können ja logischerweise gar nicht alle Unterlagen haben. Das kommt mir ein bisschen vor, wie jemand in einem Wald Ostereier versteckt hat, man aber nur den Waldrand absucht, dann keine Eier findet und gestützt darauf feststellt, es gibt keine Ostereier.
Wie steht es denn ganz grundsätzlich um die Kontrolle des ENSI? Ist der ENSI-Rat, ist also die Oberaufsicht, eigentlich genügend?
Der ENSI-Rat hat nach eigenen Angaben schon im Sommer des letzten Jahres erste Hinweise erhalten, dass das ENSI von der NAGRA beeinflusst sein könnte. Unternommen hat er aber damals kaum etwas. Als Begründung sagt er, man habe noch zu wenig Material und Substanz gehabt, die Vorwürfe untermauert hätten. Faktisch ist der Rat erst aktiv geworden, als die Vorwürfe in die Medien gelangt sind. Eigentlich müsste man aber von einer Aufsichtsbehörde erwarten, dass sie Vorwürfen nachgeht, wenn sie auftauchen, nicht erst dann, wenn sie in der Zeitung stehen. Nun, das Energiedepartement von Doris Leuthard ist seinerseits daran, den ganzen Themenkomplex aufzuarbeiten. Wenn diese Abklärungen ähnlich oberflächlich bleiben, dann dürfte sich wohl bald einmal die Frage stellen, ob es nicht eine Untersuchung des Parlaments bräuchte.
Und was bedeutet das nun alles für die Suche nach einem atomaren Endlager in der Schweiz?
Der Untersuchungsbericht kommt zum Schluss, es sei nachvollziehbar, dass der Eindruck entstehen könnte, die NAGRA habe sich intern bereits auf einen Standort festgelegt. Gleichzeitig wird betont, die Problematik der Glaubwürdigkeit werde von ENSI-Mitarbeitern unterschätzt. Das alles sind Alarmzeichen, die der ENSI-Rat eigentlich sehr ernst nehmen sollte. Es wird einiges mehr brauchen, um die verunsicherten Standortregionen überzeugen zu können, dass bei der höchst umstrittenen Auswahl der Endlagerstandorte alles mit rechten Dingen zu und her geht.
Das waren Einschätzungen von Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Und das Thema beschäftigt uns weiter um 1 im Tagesgespräch. Zeit 12.44 Uhr. Schon lange locken einige Schweizer Kantone mit tiefen Steuern ausländische Unternehmen an. Und schon lange findet die Europäische Union diesen Steuerwettbewerb unfair. Die EU hat der Schweiz auch schon gedroht in der Sache. Die Drohungen bleiben bestehen, das zeigen die Unterlagen, über die die EU-Finanzminister morgen abstimmen. Aber die Schweiz, die gewinnt etwas Zeit. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Die Finanzminister der EU werden kein Wort verlieren über die Steuervorteile, die Schweizer Kantone ausländischen Unternehmen bieten. Sie werden das Traktandum diskussionslos durchwinken. Das zeigt ein Radio DRS vorliegender Entwurf der schriftlichen Unterlagen für die Sitzung von morgen. Die Schweiz und die EU führen über diese Steuervorteile einen Dialog. Noch im Juni hieß es aus Brüssel dazu sinngemäß, wir reden mit euch bis Ende Jahr. Haben wir bis dann kein befriedigendes Ergebnis, greifen wir zu anderen Methoden als dem Dialog. Diese Frist wird nun morgen um ein halbes Jahr verlängert. Das ist die gute Nachricht. Brüssel hat offenbar bemerkt, dass sich in der Schweiz in dieser Sache etwas bewegt. Tatsächlich glaubt kaum noch jemand, dass die Kantone auf Dauer ausländische Unternehmen anlocken können, indem sie lächerlich tiefe Steuern auf im Ausland erwirtschaftete Gewinne erheben. Stattdessen diskutieren Bund und Kantone intensiv darüber, die Steuern für alle Unternehmen zu senken. Sie diskutieren über Übergangsfristen, die Lastenverteilung unter den Kantonen und sie diskutieren über die Einführung anderer Steuerschlupflöcher für ausländische Unternehmen, Löcher, wie sie auch manche EU-Länder anbieten und gegen die Brüssel darum weniger gut vorgehen kann. Noch hat die Schweiz sich nicht auf einen neuen, für alle Kantone akzeptablen und EU-kompatiblen Mix aus Steuersenkungen und neuen Steuerschlupflöchern für Unternehmen einigen können. Doch die EU gewährt ihr Zeit bis Mitte 2013. Und, das ist die schlechte Nachricht, die EU droht weiterhin. Sieht sie bis dahin keine weiteren konkreten Fortschritte, will sie weiterhin zu anderen Methoden greifen. Kurz, der Druck hat aus Brüsseler Sicht gewirkt. Und weiterer Druck soll zu Ergebnissen führen.
Vielleicht ist ihr der nächste Ministerpräsident Italiens. Nach 18 Jahren Berlusconi und einem Jahr Mario Monti hat Pierluigi Bersani wirkliche Chancen, in Italien das Ruder zu übernehmen. Mit diesem Ziel will er kommenden Frühling den Partito Democratico zum Sieg führen. Bersani hat gestern die parteiinterne Wahl zum linken Spitzenkandidaten klar gewonnen. Ein Porträt Bersanis von Massimo Agostinis.
Pierluigi Bersani ist 61-jährig. Er stammt aus der roten Emilia-Romagna. Sein Vater war Tankwart, die Mutter Hausfrau. Beide waren überzeugte Katholiken und konnten mit den allgegenwärtigen Kommunisten und Sozialisten nicht viel anfangen. Ganz anders der junge Pierluigi, als er den später legendären Kommunistenführer Enrico Berlinguer als 16-Jähriger bei einem Auftritt sah, fing er Feuer für die kommunistische Sache. Heute bezeichnet sich Bersani nicht mehr als Kommunist, aber als Linker. Ein Freund hat mich während des Wahlkampfs nach Neapel eingeladen, damit ich dort den Duft der Linken schnuppern konnte. Ich muss sagen, gäbe es diesen Duft nicht, würde ich mich selbst nicht erkennen. Dass Bersani die Nähe zur Linken sucht, hat ihm bei den Primärwahlen geholfen. Die immer noch mächtigen Gewerkschaften unterstützten ihn bedingungslos. Geholfen hat Bersani auch sein zurückhaltendes, manchmal beinahe scheues Naturell und seine Selbstironie. Ein Kontrast zu Mario Montis professoralem Auftreten und Berlusconis Gedöns und Selbstbeweihräucherung.
Anche se sono sempre stato tranquillo, mi son mai agitato.
Ich habe mich während der Primärwahl nie aufgeregt, wirklich nie. Bersani hatte die Lache auf seiner Seite. Das ganze Land weiß, dass er sich kolossal über die Provokationen seines Herausforderers Matteo Renzi geärgert hatte. Dieser wollte die alten Parteimitglieder, auch Bersani, verschrotten, wie er sagte. Bersani kommt aus dem Parteiapparat. Als dreimaliger Minister während der Ära Prodi, zuständig für Transport und Wirtschaft, genießt er auch die Anerkennung der Wirtschaft. Sie sieht in ihm nicht den Ex-Kommunisten, sondern einen, der ihre Nöte kennt und als Minister auch praktikable Lösungen umsetzte. In seiner Siegesrede mahnte Bersani seine Partei.
Non si può vincere raccontando favole, perché poi non si governa.
Sie dürften die Wahl nicht dank leerer Versprechungen gewinnen, sonst hätten sie nachher große Probleme zu regieren, sagte Bersani. Das ist nichts anderes als ein Versprechen, den Italienerinnen und Italienern endlich reinen Wein einzuschenken, ihnen beispielsweise sagen, dass von den 3,5 Millionen Staatsangestellten mehrere hunderttausend überflüssig sind, dass sie alle mehr und effizienter arbeiten müssen, dass sie aber auch weniger staatliche Leistungen erhalten werden, obwohl diese schon reduziert wurden, und dass sich die Gesellschaft erneuern muss. Ob Bersani das schafft, Es wird nicht einfach. Die Gewerkschaften, die ihn unterstützten, werden kein Musikgehör haben. Auch nicht die Linkskatholiken in seiner Partei, die von Fortpflanzungsmedizin, Abtreibung und von eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften nichts hören wollen.
Massimo Agostinis hat aus Rom berichtet. Diesen Bericht stellen wir zusammen mit der ganzen Sendung für Sie ins Internet. Sie finden die Inhalte unter rendezvous.drs.ch ab etwa 13:30. Selten hat ein politisches Thema die Schweiz breiter und intensiver beschäftigt als die Frage des EWR-Beitritts vor 20 Jahren. Und diese Debatte um einen Aufbruch nach Europa oder den Verlust der Schweizer Eigenständigkeit, diese Debatte hat damals auch viele junge Menschen elektrisiert. Diese Jungen von damals stehen heute mitten im Leben. Dominik Meyer hat drei Männer aufgespürt, die vor über 20 Jahren in der Jugendsendung «Seismo» des Schweizer Fernsehens diskutierten über Europa.
So tönte «Seismo». In der Sendung zu Europa stellten junge Leute Fragen zum EWR. Moreno Bassini, Reto Koch und Roger Hauser. Nach über 20 Jahren treffen sie sich wieder und schauen sich die Sendung von damals an.
Die Kleinbetriebe, werden die wohl darüber eingehen wegen der Konkurrenz aus dem Ausland? Oder was wird passieren?
Ich glaube, das kann nicht. Leicht länger so. Weisse Socken, das Aargauer.
Befürchten Sie keine Überschwemmung vom Schweizer Markt durch Billigprodukte?
Das befürchte ich nicht. Weil
wird unsere Ausbildung im Ausland angeglichen in Länge und Intensivität oder umgekehrt?
Nein, der Vorteil.
Ich glaube, ich habe selber nicht gewusst, was ich frage.
Heute lachen sie über sich, über diese sichtlich nervösen jungen Männer, wie sie scheu ihre Fragen vom Blatt ablesen. Aus den zaghaften Jünglingen von einst sind Familienväter geworden. Sie blicken zurück auf die hitzigen EWR-Diskussionen vor 20 Jahren.
Die fremden Vögte und Verlust von unserer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, das hat schon brodelt.
Und überall habe man Angst gehabt und Angst gemacht. Roger Hauser erlebte es damals als Maurerlehrling auf der Baustelle.
Bei den Handwerkern war sicher die Angst da, dass wir überflutet werden von Ausländern, die viel günstiger arbeiten. Das klingt relativ rauch in einer Baustelle. Mit 19 dann hat man vor allem zugelassen und hat sich, glaube ich, auch dadurch seine Meinung gebildet.
Moreno Bassini hörte als KV-Angestellter in der Industrie ganz andere Töne.
Ja, wenn wir nicht beitreten, dann müssen wir die Firmen zumachen, dann haben wir eine höhere Arbeitslosigkeit. Das hat einem natürlich auch ein bisschen zu denken gegeben, auch als Jungen. Oder? Wie sieht meine Zukunft aus?
Der dritte im Bund, Maurerlehrling Reto Koch, hatte keine Angst. Er war in Aufbruchsstimmung.
Ich kann die Zukunft sehen, ich kann wählen, Europa, ins Ausland auch vielleicht können studieren. Ich bin klar dafür gewesen, als Jungen, Aufmüpfigen, der dann eher halt ein bisschen eher links orientiert war und offen und für Neues. Gegen der Branche her auch oder von anderen Kollegen her, inner konservativere Kreise, die hat schon Diskussionen gegeben.
Und es gab ein Nein zum EWR. Stattdessen bilaterale Verträge. Und diese haben die Schweiz verändert. Die Lebensgeschichten der drei Männer erzählen auch die jüngste Geschichte dieses Landes. Maurerlehrling Koch ist heute Bauingenieur und arbeitet mit Spezialisten aus ganz Europa.
Die guten Arbeitskräfte haben wir reingeholt, im Ingenieurbereich etc., wo wir angewiesen sind. Und sie haben sehr viel mitgeholfen haben zu dieser Wirtschaftssituation, die wir momentan haben. Die helfen uns auch in den Sozialleistungen, dass es gut geht in der Schweiz.
Maurerstift Roger Hauser wurde Bauleiter und Gemeinderat im Aargauer Dorf Eckenwil. Als solcher begrüßt er immer mehr deutsche Zuzüge.
Was eigentlich schön ist, sie stellen für uns nicht irgendeine Belastung dar. Sie sollen sich in der Regel sehr schnell integrieren und engagieren in einem Dorf.
KV-Lehrling Moreno Bassini ist heute Kaderangestellter in der Industrie. Seine Firma beschäftigt viele Grenzgänger und hat den Export laufend ausgebaut.
Das sind doch genau die Sachen gewesen. Also offene Grenzen und Personenfreizügigkeit. Wir haben sie zwar abgelehnt, aber wir haben sie jetzt.
Und der Schweiz gehe es gut im Vergleich mit der EU.
Wir haben einen guten Weg gemacht,
sagt Roger Hauser. Doch die offenere Schweiz habe auch Schattenseiten.
Dass ausländische Firmen, sei jetzt das ein Maler oder ein Sanitär oder weiss Gott wo, mit Leuten arbeiten, die 10 Franken verdienen. Das gibt's.
Es brauche scharfe Kontrollen und harte Regeln. Hier habe die Schweiz Spielraum, auch dank dem Nein zum EWR.
Wären wir im EWR, dann wären wir vielleicht mehr fremdbestimmt gewesen. Heute hätten wir grundsätzlich Möglichkeiten, um etwas zu verändern mit den verschiedenen Klauseln, die in diesen Verträgen sind. Da glaube ich, sind die bilateralen Verträge für uns die bessere Variante für die EWR.
Reto Koch aber schüttelt den Kopf.
Man hat nicht gerade so viele Freunde momentan um uns herum und es wird, der Druck ist immer grösser. Man hat ein bisschen so eine Scheineigenständigkeit. Wir sind nicht mehr so eigenständig, wie man eigentlich denkt.
Wie viel steuern wir noch selbst? Wie viel Souveränität ist der Schweiz geblieben? Die drei Männer sind sich nicht einig. Zum Schluss starten sie nochmals das Video von damals, als die Schweiz am Scheideweg stand und sie aufbrachen ins Erwachsenenleben. Für sie ist es eigentlich gut gekommen.
Dominik Meyer. Der Verlust der Souveränität war das zentrale Argument gegen den EWR. Doch diese Frage stellt sich auch mit den Bilateralen. Wie souverän ist die Schweiz denn nun geblieben? Oliver Washington hat mit Exponenten gesprochen, die 1992 eine wichtige Rolle gespielt haben.
Hans Uhlmann war 1992 SVP-Parteipräsident und Uhlmann ist zufrieden. Er kämpfte gegen den EWR und sieht die Souveränität der Schweiz in den zentralen Punkten noch immer gewährleistet.
Die Eigenständigkeit in der Wirtschafts- und Fiskalpolitik, aber auch im Justizbereich. Wir wollen ja keine fremden Richter.
Anders SP-Nationalrat Andreas Gross. Auch er kämpfte 1992 gegen den EWR, weil die Schweiz zu viel Recht automatisch hätte übernehmen müssen. Doch sei genau das unterdessen Realität.
Je mehr bilaterale Verträge Sie machen, umso mehr Lebensbereiche geben Sie aus der Hand in die gemeinsamen Hände der Europäischen Union und der Schweiz. Und das ist eine ungleiche Beziehung, weil 8 Millionen können nicht 500 Millionen sagen, wo es lang geht. Die 500 Millionen werden immer sagen, übernehmt jetzt endlich unser Recht.
Die Schweizer Wirtschaft erhalte mit den Bilateralen zwar Zugang zum EU-Binnenmarkt, aber politisch sage die EU, wo es lang gehe. Diese Logik könne die Schweiz nicht durchbrechen.
Sie können einen toten Hund nicht lebendig machen. Da können Sie versuchen, wie Sie wollen. Das geht nicht. Der bilaterale Weg hat eine Logik und diese Logik ist begrenzt und erschöpft.
Doch Andreas Gross will eine neue Logik. Er will, dass die Schweiz in Brüssel mitentscheidet und er will die EU demokratisieren. Das klinge gut, erwidert Hans Uhlmann. Doch der SVP-Mann glaubt nicht, dass die Schweiz in Brüssel etwas zu sagen hätte.
Ja, das ist natürlich auch ein Trugschluss. Wenn man die letzten 3-4 Jahre in der Finanzkrise im Euroraum etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass eigentlich nur Deutschland und Frankreich die Fäden gezogen haben und die anderen mussten dann Ja oder Nein sagen. Nein konnten sie nicht sagen, weil sie abhängig sind davon. Die einzigen, die Nein sagen können bei solchen Bestimmungen, das ist die Schweiz, weil wir eben die Souveränität weitgehend behalten können.
Hans Uhlmann bleibt der Verteidiger des Alleingangs und Andreas Gross will aktiv Europa mitgestalten. Einen dritten Weg verfolgt René Rienhoff. In der Analyse ist der frühere Staatsrechtsprofessor, FDP-Ständerat und EWR-Befürworter zwar mit Andreas Gross einverstanden, doch will Rienhoff zunächst eine breite Diskussion über die heutige Stellung der Schweiz in Europa.
Mein wichtigstes Anliegen wäre, dass man zuerst einmal schonungslos die Abhängigkeiten der Schweiz zur Kenntnis nimmt. Ich meine, dass die öffentliche Diskussion diese Abhängigkeiten verdrängt. Auch mit dem Begriff Souveränität kommt das ja zum Ausdruck, wie wenn wir noch allein wären und alles selbst bestimmen könnten.
In vielen Bereichen aber gebe das Ausland den Takt vor. Beispiel Bankgeheimnis. Der internationale Druck erst habe die Schweiz zum Nachgeben gezwungen.
Es wäre auch dem Bundesrat zu wünschen, dass er mehr Mut hat, auf diese Abhängigkeiten hinzuweisen. Mir scheint, alle haben heute etwas Angst, unter das Feuer der rechtsnationalen Seite zu kommen und dann als Heimatmythe dazustehen, wenn man überhaupt eine solche Diskussion führt. Und dieser Bann, meine ich, müsste gebrochen werden.
Allerdings sei es damit nicht getan, so Rienhoff. Es stelle sich auch immer eine zweite Frage.
Wie können wir unsere Interessen am besten wahren? Und ich glaube, das kann nur geschehen, indem man auch dort Einfluss nehmen kann, Einfluss nehmen will, wo letztlich über unser Schicksal entschieden wird. Und das ist nicht nur in der Schweiz, das ist auch in Europa.
Wann ist die Schweiz souveräner, wenn sie außerhalb steht und hier und da Nein sagen kann oder wenn sie auch mitgestaltet? Diese Diskussion sollte geführt werden.
Oliver Washington in den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nein, der Kontrolleur ist nicht Kopper mit den Kontrollierten. Filz oder eben kein Filz bei der Atomaufsicht ist Thema jetzt in den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht und gerade anschließend auch im Tagesgespräch.
Das Eidgenössische Inspektorat für die Nuklearsicherheit ENSI werde nicht beeinflusst, auch nicht durch die NAKRA. Das bescheinigt eine externe Untersuchung. Das ENSI sei unabhängig und die Aufsichtsbehörde amte wirkungsvoll. Die EU-Finanzminister wollen weiter mit der Schweiz über die Unternehmenssteuern verhandeln. Sie erwarten konkrete Fortschritte bis Mitte 2013. Die EU will, dass in- und ausländische Holdings in der Schweiz gleich viel Gewinnsteuern zahlen müssen. Israel solle auf den Bau von weiteren 3000 Wohnungen in Ostjerusalem und im Westjordanland verzichten. Das fordern Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Schweden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.